Hallo?
Hallo Niklas, guckst du gerne Filme?
Na klar, gucke ich gerne Filme.
Okay, das ist gut. Dann erzähl mir doch mal, was deine Lieblingsfilm-Openings sind.
Und damit herzlich willkommen hier bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind die verdammten Nerds und an den Mikrofonen, wie immer, euer Niklas Cage. Hallo
Guten
Niklas.
Abend, guten Morgen, wann auch immer
Servus.
ihr die Folge hört.
Ja, ab 5 Uhr könnt ihr reinschalten. Und natürlich ich, euer Bossi, der
Yeah.
Matthias, mit am Mikrofon. Halli, hallo, hallöle. Ja. Hallo Niklas, wie geht's? Wie steht's?
Ja, alles in Butter und bei dir?
Alles im Butter. Wir waren letzte Woche in der gemischten Tüte, ja. Aber heute haben wir wieder was für euch mit Themenschwerpunkt, mit schweren Themen, wollte ich fast schon sagen. Nein, heute haben wir was mit Themenschwerpunkt. Genau, willst du uns mal erzählen, was wir uns ausgedacht haben?
Ja, wir haben ja eigentlich angekündigt, über Final Destination sprechen zu wollen. Das haben wir jetzt nochmal um
Stimmt.
eine Woche geschoben, weil die Vorbereitungen sich doch ein bisschen länger darstellten, als wir dachten. So.
Ja.
Und da ist dir dann eingefallen, boah, wir haben doch letzte Woche über The Dark Knight gesprochen und über dieses geile Intro geschwärmt. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, einfach mal ein paar Filmintros in den Raum zu schmeißen, die wir über alle Maßen abfeiern.
Ja,
Yes.
Filmeröffnungs Szenen, also jetzt nicht Opening Shots, nicht so der erste, die erste Szene, also ja, das erste Bild bis zum ersten Cut, sondern schon so die erste Szene, ne? Also es
Genau.
kann dann eben, das kann eine Szene sein, die nur eine Minute geht, es kann aber auch 16 Minuten gehen oder 15 Minuten oder 10 Minuten oder 7 Minuten, 8 Minuten. So wie das, was wir im Cold Opener, worauf wir im Cold Opener angespielt haben, falls ihr es nicht erkannt habt. Ha, welcher Film war das?
Klingeling, Klingeling. Hallo, Casey, was ist dein Lieblingshorrorfilm?
Stimmt,
Und
ja.
was, sie weiß, kannst du dich noch daran erinnern, was er sie fragt? Ich hab ein Filmquiz für dich. Wer ist der
Echt
Mörder
ein
in
Filmquiz?
Freitag der 13.?
Ach, geil, okay. Ja, da gibt es also viele, viele andere Slasher werden natürlich genannt
Ja.
und zitiert, ne?
Ja. Ja, aber sie sagt ja, dass es Jason ist und er so, falsche Antwort.
Ja, stimmt. Nee, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Nee. Also wir reden natürlich über Scream, das Opening von Scream, was
Yes, so ist
ja
es.
iconic ist so, ne? Es wurde direkt wenige Jahre später von Scary Movie parodiert mit
Ja.
Carmen Electra und dem Stich in das Brustimplantat. Weißt, erinnerst du dich?
Ja.
Das haben wir mal so als Cold Opener gewählt, falls ihr es nicht erkannt haben solltet. Aber ja, was haben wir mitgebracht? Ich glaube, wir haben jeder so 5 Picks mitgebracht, unsere Lieblings-Opening-Szenen.
Um die
Ja,
Runde.
davon werdet ihr wahrscheinlich ja, die meisten auch kennen. Also man kommt einfach an so ikonischen Szenen und Szenen, die halt sich so in die popkulturelle. Ins so popkulturelle Gedächtnis eingebrannt haben, um die kommt man einfach nicht herum, ne?
Ja, manchen kommst du
Und
nicht vorbei.
ja. Und ich hab dir ja gesagt, es gibt so viele tolle Opening-Sequenzen, auch einzelne Opening-Shots, die dann teilweise zu Filmen gehören, wo so die Qualität gar nicht mehr gehalten werden kann, ne? Wo die Opening-Sequenz super ist, aber in der Tat, so der restliche Film irgendwie das gar nicht mehr weiter mitträgt.
Das ist lustig, dass du das sagst. Vielleicht habe ich so einen Film. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Hast du vielleicht so
Kann
einen?
sein,
Okay.
ja.
Ja, ist ja nicht schlimm. Ich
Ja.
habe also, ja, Herr der Ringe ist ja so ein gutes Beispiel. Da ist das Opening so richtig, das knackt richtig und dann, naja, der Rest, diese drei Filme, ich weiß ja nicht.
Oh! Ich glaube, unser
Nein,
Podcast wird
nein.
verboten, ey.
Nein, nein,
Wegen
nein, das war jetzt ein
Blasphemie.
schlechter. Ja, das ist schon. Ketzerisch, ne?
Ja. Vor allem sogar eine Trilogie, nee, wo eigentlich jeder Teil ein geiles Intro hat, finde ich.
Ja. Ja. Lass mich überlegen. Ja, gut, im zweiten haben wir. Oh, da ist ja diese. Da ist es sogar eine Rückblende nochmal.
Ja, ne? Gandalf mit dem Balrog. Ja.
Genau, da sehen wir Gandalf mit dem Balrog nochmal aus seiner Perspektive tatsächlich. Ja. Und im dritten Teil ist es die Vorgeschichte von Smeagol, ne?
Genau.
Oder von Gollum.
Gollum.
Ja. Smeagol und Theagol, oder wie er heißt, ne? Der andere.
Smeagol und Deagol.
Deagol, genau, okay. Ja. Ja. Ja, also sehr wichtig auch gut diese Szenen so in dem Part des Films zu bringen letztlich, ne? Also ja. es macht schon super viel Sinn. Und die Herr der Ringe Prolog, der ist natürlich episch.
Ja.
Der ist episch as fuck, also mehr braucht man dazu ist gar so. Nicht sagen. Deshalb, den wird wahrscheinlich keiner von uns in der Liste drin haben.
Tatsächlich so.
Ach, hast du es doch drin? Jetzt rede ich hier schon über deinen ersten Pick die ganze Zeit.
Das ist eine perfekte Überleitung.
Ja, okay. Dann bitte.
Ja, ich meine, im Grunde, also wie viel besser kann man es machen? Ja, also der Prolog oder der. Boah, was ist der? Ich glaube, der Epilog. Ich glaube, der Prolog kommt am Ende. Ich glaube, der Epilog vom Herrn der Ringe ist eigentlich perfekt, finde ich, weil wir lernen was über die Geschichte des Ringes. Wir erfahren, wer Sauron ist, ja, und was mit dem Ring passiert ist. Wir erfahren von den wichtigsten Völkern Mittelerdes, den Menschen, den Elben und den Zwergen. Wir erfahren von den Stakes, ja, also wir wissen, was passiert, wenn diese Allianz es nicht schafft, Sauron zu besiegen, dass dann alle Völker unterjocht werden. Und das ist vielleicht sogar fast schon am wichtigsten, wir werden ins Auenland eingeführt, weil ich kann mich daran erinnern,
ja.
Der Epilog im Buch ist so übelst lang und quälend, weil gefühlt jede Scheißfamilie aus dem ganzen Auenland einmal vorgestellt wird. Das sind, weiß ich nicht, gefühlt 50 Seiten in Schriftgröße 1, schlimmer als jede Bibel. Peter Jackson hat es einfach geschafft, dass, ich weiß nicht, wie lange mag dieser Epilog gehen, sind es vielleicht 7, 8 bis vielleicht maximal 10 Minuten, perfekt einfach runterzugehen wie Butter.
Ja, ich würde aber sagen, mit dem Auenland, mit dem Switch zu dem Cut, ne, wo Bilbo da sitzt und sein Buch liest und Gandalf ankommt, das ist ja schon erst Beginn erster Akt.
Ja.
Das würde ich, also da ist dann schon der Cut eigentlich passiert, ne, dieses Ganze. Und nochmal wegen dem Wording, jetzt musste ich selber kurz googeln. Also Prolog ist die Einleitung, Vorrede okay. oder auch Vorwort, war schon richtig.
Das ist genau andersrum, okay.
Ist genau andersrum, alles gut, okay. Alles gut. Ich wollte es nur, bevor wir uns verzetteln, genau.
Bildungsauftrag erfüllert.
Ja, das war ein kleiner Wortdreher, den du da hattest, glaube ich. Nee, also das stimmt. Die wunderbare Einleitung mit diesem Herr der Ringe Prolog. Es werden so, ja, es wird so erklärt, wie die Welt funktioniert vor allem, ne, tatsächlich. Sieben Ringe an die Menschen, drei an die Zwerge und eben dieser böse Sauron nagelt mich jetzt nicht drauf fest, wie viele Ringe wer bekommen hat.
Sieben weiß ich Zwerge.
Andersrum, ja.
Und, das glaube ich sogar wirklich so. Sieben Ringe an die Zwerge.
Ja, siehste. Und eben dieser eine, den sich dann Sauron im Geheimen geschmiedet hat, ja, bleibt im Gedächtnis und sehr schön parodiert auch von Lord of the Weed an die jüngeren Zuschauer. Gebt gerne mal bei YouTube Lord of the Weed ein. Guckt es euch an. Das ist so meine Generation. Ja, Mann. So meine Generation. Ey, da ist das Opening aber auch super geil inszeniert eben, ne, mit dem Multikill und so, ne, wenn Sauron zuschlägt und so. Das ist schon, ja.
Ja, nein, also doch, ja. Gönnt euch Lord of the Weed, ja.
Ja, Lord of the Weed, es funktioniert immer noch. Ja. Also genau, und eine wunderbare Parodie.
Ja.
Aber auch ein wunderbarer erster Pick hier von dir, Niklas, muss ich sagen.
Ja, ich wollte cool, noch sagen, also auch reingenommen. Es wird auch, wie gesagt, es wird die Tonalität der Reihe etabliert. Ja, wir lernen oder wir können ahnen, es wird um Krieg gehen. Es wird um Völkerbündnisse gehen, die entstehen müssen, um überhaupt eine Chance zu haben gegen Sauron. Wir lernen direkt den Kontrast kennen zwischen Mordor und dem Auenland. Und zwar sowohl vom Vibe her, sag ich mal, als auch visuell. Ja, von dieser schwarzen Hölle auf Erden ins wunderschöne, bunte Auenland und so weiter. Und dann wieder zurück am Ende der Filmreihe. Ja.
Und auch die Macht des Rings wird da schon so angedeutet. Ja, ne? Nicht nur die brachiale Macht, also sich im während des Kampfes, sondern eben auch wie heimtückisch der Ring sein kann, ne? So, das kommt in diesem Prolog ja auch schon ziemlich gut rüber. Und man weiß sofort Bescheid, ja.
Schmeiß ihn ins Feuer. Nein.
Weißt du? Stimmt. Stimmt, ja. Ja, und dann endet er ja mit 3 Pfeilen im Rücken, ne? Ja. Im Wasser. Das ist, daran dachte ich, stimmt. Das hatte ich sogar gerade verdrängt, die Szene mit
Und dieser Prolog wird schon eine erste Spur legen, wo der Ring aufzufinden ist. Denn wir erfahren ja, dass er dem Geschöpf Gollum in die Hände fällt. Damit verschafft der Film uns, ohne dass wir es wirklich checken, schon so eine Art Wissensvorsprung, weil Gandalf muss ja selber erstmal recherchieren, wo der Ring überhaupt gelandet ist in den Jahrhunderten oder Jahrtausenden seitdem.
Ja.
Das ist einfach geil, ey.
Und wie er recherchiert, seht ihr auch nur in der Special Extended. Er erzählt später Bilbo davon. Oder Frodo davon. Ja. Ich habe eben auch Bilbo gesagt, ne? Es war Frodo, der da chillt und Buch liest und so. Frodo. Pfeife raucht. Es war Frodo, ich habe Bilbo gesagt. Genau, das sieht man zum Beispiel auch nur in der Special Extended, soweit ich weiß, ne?
Wie er da über Meter hoch Pergament sitzt und Pfeife raucht und
liest so. Ja, genau. Prolog ist aber auch ein gutes Stichwort. Euch ist sicherlich aufgefallen und dir ja auch, Niklas, ne? Also es gibt im Grunde diese zwei Möglichkeiten. Du gibst dem Zuschauer entweder einen Prolog oder einen sogenannten Flash-Forward. Also sprich, die erste Sequenz des Films ist eigentlich eine Szene, die viel später im Film kommt. Oder sogar eine Szene, die ganz am Ende ist. Das Ende des Films, das gibt's ja auch häufig, ne? Mhm. Hast du da auch so ein Beispiel zufällig an der Hand? Wenn nicht, ist nicht schlimm.
Titanic zum Beispiel.
Titanic. Oh, stimmt, das ist ein geiles. Das spielt sogar in der Zukunft halt, ne? In der Gegenwart. In der
Gegenwart.
Und
die dann zur Zukunft wird, ja.
Wird dann zur Zukunft, genau. Und von da aus beginnt ja die Erzählung, ne?
Ja. Und das Ding ist, wie viele Filme spoilern dir quasi schon das Ende. Gut, ich meine, jedes Kind weiß, dass die Titanic gesunken ist, aber wir sehen am Anfang ja nochmal so eine Computersimulation davon, wie das Schiff sinkt, und dann begeben wir uns auf das Schiff.
Es ist aber eher nochmal so die wissenschaftliche Perspektive, würde ich sagen, ne? Diese sehr expositionslastig, und das Coole ist ja dieser Typ, der das da erklärt, ne?
Ja.
Erinnerst du dich? Dieser Bärtige mit dem Zopf.
Mit dem Smiley, der einen Headshot hat auf dem T-Shirt.
Ja, der ist ja wirklich Titanic-Forscher. Das ist ja kein Schauspieler.
Ja. Ja.
Dieser Kerl, also da in dieser Szene sind viele Leute, die wirklich oft zur Titanic getaucht sind, James Cameron selbst ja auch, aber stimmt, das ist auch ein sehr schönes Beispiel.
Ja, du hast auch recht, sie sagt es auch, also Rose sieht ja diese Simulation und der Typ, der Bärtige, sitzt hier vor ihr, ziemlich cool, oder? Und sie so, ja, vielen Dank für diese forensische Analyse, Mr. Boudin, aber sie werden wohl verstehen, die persönliche Erfahrung war ein wenig anders. Ja. Das ist ja dann so der Grund, warum sie das dann alles erzählt.
Das ganze Drama.
It's been 84 years.
Ja. Ey, ich mag Titanic.
Ey, same, ich liebe den Film.
Du auch, ne? Ja. Also wir sind hier im Podcast mit Titanic-Liebhabern.
Ja, Mann.
Titanic-Fans. Ja. Aber jetzt noch mal kurz zurück zu Herr der Ringe. Sag mir, erinnerst du dich, als du das zum ersten Mal gesehen hast, den Prolog?
Oh, das muss vor etwa 20 Jahren gewesen sein. Vielleicht.
Aber wie waren deine Feelings? Das meine ich.
Ey, ich war halt total weggeblasen. Ich dachte so, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das?
Weißt du das? Ja, okay.
Ja, also.
Krass, okay.
Ich meine, sowas hatte man zuvor ja auch noch nie auf der Leinwand gesehen. Herr der Ringe galt ja für die längste Zeit als völlig unverfilmbar, wie man so schön sagt.
Hm.
Und dann kommt Peter Jackson daher und zaubert da sowas. Ey, ich war völlig hin und weg vom ersten Mal, und ich bin das auch immer noch heute, wenn ich die Filme sehe. Mega geil.
Danke.
Ich habe ja auch gesagt, also die Herr-der-Ringe-Trilogie habe ich ja mal am Stück gesehen in Marburg im Kino, den Extended Cut, alle 3 Teile direkt hintereinander. Es war die geilste Kinoerfahrung meines ganzen Lebens. Hm. Weit im Abstand. Da ging nichts drüber, ey. Richtig krass. Kannst du dich noch erinnern?
Ich habe leider den ersten Herr der Ringe nie im Kino gesehen.
Ich auch nicht, ich war zu jung.
Den ersten habe ich nicht gesehen. Teil 2 und 3 habe ich dann gesehen. Und deshalb, nee, ich habe da gar keine gute First Watch-Erinnerung, so, ne? Anders als bei meinem ersten Pick.
Ah.
Da gehen wir nämlich in die 80er, in den 80er Jahre ikonischen oder den ikonischen 80er Jahre Film, den es überhaupt gibt. Back to the Future, ne? Zurück in die Zukunft, Part 1.
Oh, ich hätte etwas anderes getippt.
Was hättest du getippt? Blade Runner.
Nee, so Richtung nee. Mafia. Oder ist der ist gar nicht 80er, oder? Kann das sein?
Welcher denn?
Goodfellas?
Nee. Der ist, glaube ich, 90er. 91, 92. Ah, okay. Der ist tatsächlich ein bisschen früher, später. Nee. Also der, wir sind bei Back to the Future. Den habe ich natürlich auch nicht im Kino gesehen, das Opening. Aber es ist in Erinnerung geblieben. Und ich,
total.
Als ich da so gestern drüber nachgedacht habe, dachte ich mir auch so, Mann, also eigentlich muss ich den mit reinnehmen. Ich habe so im Alter zwischen, ja, wir hatten nicht viele VHS, es waren wenige, so in meiner Kindheit. Und die meisten waren Disney-Filme. Und der einzige Spielfilm, den meine Eltern wahrscheinlich so als relativ harmlos erachtet haben, war dann halt Back to the Future. Und den haben wir dann Samstag, Sonntag morgens, wenn die Eltern noch gepennt haben, habe ich den mit meiner Schwester, deshalb meine Schwester liebt ja auch Back to the Future, haben wir den immer reingeballert und uns reingeguckt, ne, angeguckt.
Ist auch einfach iconic ja, as fuck, ey.
Das ist ja. Iconic und diese Opening-Sequenz, dieser ganz langsame Schwenk, es fängt ja an mit so einem Uhren, mit dem Ticken vieler Uhren
ja.
Und also der Sekundenzeiger, der dann so schlägt und so ein ganz langsamer Schwenk über das Labor von Doc Brown und da sieht man schon ganz viele Details, so Zeitungsausschnitte,
ja.
Man sieht schon so eine Kiste mit Plutonium, man sieht so diese Apparaturen und Maschinen, die Doc Brown irgendwie gebaut hat, die quasi Einstein, so eine Futtermaschine, sag ich mal, die dann Dosen öffnen kann ja. Und das Futter in den Napf befördern kann und so ein Zeug. Also es ist eine sehr liebevoller, langer Schwenk bis zur Tür hin und eben diese Uhren, ganz viele Uhren hat er da hängen in seinem Labor oder in seinem Zuhause und diese Uhren, die repräsentieren ja auch schon dieses wichtige Thema für den Film, nämlich Zeit.
Ja.
Zeit ist ein sehr wichtiger Faktor in dem Streifen und ich finde, das ist so unglaublich gut eingeführt damit.
Mega
so,
geil. Ja.
So subtil halt auch, ne? Und naja, eigentlich ist es hard on the nose, aber das wird dir ja eigentlich später erst bewusst. Du hast so ganz ja. viele kleine Brotkrumen, die da hinführen oder die auch Dinge erzählen, die im Film nur ganz kurz mal erwähnt werden oder so. Beispielsweise, dass Doc Brown bei einem Experiment ja sein eigentliches Haus verloren hat. Das ist ja in diesem Zeitungsartikel, den man da beispielsweise sieht. Deshalb wohnt er da, wo er jetzt wohnt. Ne? Und im 1955er krass, ja. hat er ja ein viel größeres Haus.
Ja,
der wohnt ja eigentlich nur in so einer Garage, in so einem Geräteschuppen direkt neben so einem Burger King.
Neben so einem Burger
King. Ja, ist er King, wirklich genau, so. Ja.
Den gibt es ja auch bis heute, den Burger King.
Ah, cool. Ja. Warst du schon mal da?
Leider nicht, nee. In Los Angeles
war ich noch
nicht.
Okay.
Oder
ich habe deshalb gefragt, das, Niklas, genau, Niklas, du hast ja schon viele US-Filmsets oder Original Filming Locations hast du ja schon besucht, ne? Die ein oder andere so.
Ein paar.
Ein paar, ne?
Ja, also ja. wirklich nicht viele, aber ein paar, ja.
Ein paar sind dabei, ja. Aber das an anderer Stelle dann.
Genau.
Außer du willst jetzt erzählen.
Das passt sogar perfekter, wenn wir das bei einem der nächsten Picks machen.
Okay,
bleibt gespannt.
Okay, dann, ja, dann merken wir uns das.
Yes.
Aber du hast recht. Also, falls ihr euch das noch nicht aufgefallen ist, dieses Detail, da ist dieser Zeitungsartikel
ja.
und ich glaube, später im Film wird es auch mal kurz im Nebensatz irgendwo erwähnt, aber das ist hier in diesem wunderbaren Opening, in dieser wunderbaren Opening-Sequenz, in der natürlich Marty noch reinkommt, seine coole Sonnenbrille, den Riesenverstärker und die Mini-E-Gitarre ja. anspielt und da durch die Gegend fliegt. Das ist dann das Highlight. Ne?
Ein paar
Meter
zurückgeschleudert.
Ja, und dann kommt der Übergang auch zum ersten Akt mit The Power of Love.
Ja,
also
echt iconic,
geniales Film-Opening,
ja.
Das mich mein ganzes Leben lang schon begleitet.
Ja,
und
Same.
Ja.
Da gibt es übrigens eine Sache,
Das
die habe ich
wird.
noch nie gecheckt.
Ja, bitte.
Was für ein Experiment fährt er da am Anfang?
Mit den Uhren.
Ja, weil er kriegt, also Marty ist ja da bei Doc Brown zu Hause und dann kommt auf einmal so ein Anruf und Doc ist am Telefon. Er so, ja,
Genau.
Doc, wo bist du denn und so? Boah, hier gehen gerade alle Uhren los, irgendwie ist es jetzt 8 Uhr und Doc so, geil, die Uhren gehen alle genau, keine Ahnung, eine halbe Stunde zurück oder so.
Eine.
Eine
Ja,
Stunde.
genau. Ja.
Okay, was zum Teufel hat er da ausprobiert und wie hat er das gemacht, dass die Uhren alle so eine Stunde.
Ja. Vielleicht ist er ist, warte
Das
mal.
wird das aufgelöst? Ich glaube nicht, oder?
Nee,
Nee,
aber ist
ja.
er hat ja schon die Zeitmaschine. Er hat sie, glaube ich, auch schon benutzt.
Okay.
Sprich, also ich vermute immer,
Meinst du, er
ich
hätte
weiß
aus der
nicht, ob er war.
Zukunft angerufen oder was?
Ja, nee, er war vorher schon mal da und hat die Uhren vielleicht
Ja, das kann
umgestellt.
sein, ja.
Er war da und hat die Uhren und hat das damit gecheckt. Er zeigt ja nachher auch mit der Uhr, dass die eine Minute nachgeht von Einstein.
Hm, ja.
Ja, Einstein hat doch so eine Uhr um den
Ja.
Hals hängen und dann zeigt er das ja und sagt, guck, die geht eine Minute nach. Sprich, Einstein war eine Minute weg.
Ja.
Und oder er ist eine Minute zurück in die Zukunft gefahren. So.
Genau, ja.
Zurück in die Zukunft? Ach, das macht keinen Sinn. Okay, wir verzetteln uns. Das wird jetzt zu weird. Am Ende landen wir noch bei Avengers Endgame, ey. Da gibt es auch die ein oder andere Zeitparadox. Das ein oder andere Zeitparadoxum. Okay. Back to the Future. Einfach nur Liebe und dieses Opening ist perfekt.
Und falls wir es mal schaffen, eine Zeitmaschine zu erfinden, dann reisen wir einfach zurück in die Vergangenheit und gucken uns Back to the Future im Kino an.
Oh ja.
Der ist doch selbst auch schon mal irgendwann in Marburg gelaufen, oder?
Ich glaube
Ich
schon, es
meine
gab
auch,
vor
ich
ein
hätte da
paar
irgendwas
Jahren
im Hinterkopf, aber ich
auch
habe es nicht
ein
geschafft, dort hinzugehen oder so.
Indie gab es auch.
Ja.
Eine Indiana Jones.
Die haben doch safe 2015 in Marburg Back to the Future gezeigt, als Back to the Future Day war oder so.
Ziemlich safe.
Ja.
Das weiß ich, meine mich auch zu erinnern. Ich
So
war aber
wie
leider nicht da.
jedes Kino auf der Welt, das ein bisschen was auf sich hält.
Logisch.
Okay.
Niklas, dein zweiter Streifen. Was hast du?
Ein zweiter Streifen. Ich glaube, ich mache das ab jetzt einfach, oder falls es sich irgendwie ergibt, mache ich das ab jetzt einfach so ein bisschen nach Erscheinungsdatum.
Ah ja.
Damit
Könnte ich auch machen.
ja,
Könnte ich auch
damit
machen.
uns niemand vorwerfen kann, wir hätten die Filme irgendwie gerankt, weil haben wir halt nicht getan.
Ach, dann kommen bei dir jetzt nur noch Filme nach dem Jahr 2000.
Nee, also da muss ich dann jetzt nochmal wieder zurück, weil wir sind ja so ein bisschen random mit Herrn der Ringe eingestiegen. Das,
Ja,
genau.
mein
Hat
Fehler.
an, nee, ja,
Das
hat einfach
war.
perfekt gepasst, ey. Flüssiger hätten wir es nicht performen können. Das klingt komisch. Naja, gut. Also, wir reisen zurück ins Jahr 1972. Und da kam ein Film raus, der manchen als einer der besten oder sogar als der beste Film aller Zeiten gilt. Für alle Leute, die ein bisschen Geschmack und Kultur in sich tragen, ist es zumindest einer der besten Filme aller Zeiten. Es gab vorletztes Jahr eine Serie um die Entstehungsgeschichte dieses Films bei Paramount namens The Offer. Es handelt sich natürlich um Der Pate, The Godfather. Und dieser Film hat einen Prolog, der mega geil ist.
Ja.
Es ist nämlich das Jahr 1945 und eine Mafia-Tochter wird verheiratet und es ist die Tochter von niemand Geringerem als dem mächtigsten Mafia-Boss der von New York City und dem Oberhaupt einer der fünf Familien, Don Corleone. Und es scheint wohl eine sizilianische Tradition zu geben, dass wenn eine Tochter innerhalb der Cosa Nostra heiratet, dann werden Hunderte von Leuten eingeladen und während draußen die Festivitäten stattfinden und getanzt und gesoffen und gefuttert wird, sitzt der Pate dieser Familie in seinem Büro und empfängt Freunde. Und jetzt kommt die Tradition: Am Tage der Hochzeit seiner Tochter darf er seinen Freunden den lächerlichsten Wunsch auch nicht ausschlagen. Und
Ja.
deswegen stehen sie dann alle Schlange bei Don Corleone und verlangen mal mehr, mal weniger nachvollziehbare Sachen von ihm. Und das Ding ist, solange er glaubt, dass die Sachen sinnvoll sind oder gerecht sind, macht er das auch. Das geht dann von, weiß ich nicht, Alltagsproblemen bis hin zu einem Kollegen namens Bonacera, ein Bestattungsunternehmer, dessen Tochter ist die Patin die Patentochter von Vitos Frau. Und die wurde von so zwei Schlägern, zwei Jugendlichen, krankenhausreif geprügelt und entstellt und misshandelt. Und daraufhin sagt er dann, yo, mach die mal einen Kopf kürzer. Und da sagt der Pate dann so, ey, läuft so nicht, ne? Weil erstens leben die
Ja.
noch und zweitens, ich habe dich seit gefühlt 5 Jahren nicht mehr gesehen, du nennst mich nicht mal der Pate, du willst nicht mein Freund sein. Und jetzt kommst du an am Tag der Hochzeit meiner Tochter und willst, dass ich einen Mord begehe. Läuft so nicht. Und das Geile ist einfach an diesem Intro ist, es wird so ein kleines Mysterium um Vito Corleone alias Marlon Brando alias Vito Corleone aufgebaut so rum. Weil wir sehen ihn, die ersten paar Shots sehen wir ihn nur so von hinten und auch so ein bisschen zwielichtig beleuchtet und so. Und er trägt so einen schwarzen, piekfeinen Smoking mit der berühmten roten Rose am Revers und Fliege und Stehkragen und so. Und er ist einfach ein übelster Boss, ey.
Das ist halt das Bild, was man von The
Ist
Godfather
so.
hat, ne?
Ist so.
Es ist
Es,
überall, es ist
ja.
auf Tassen, es ist auf Postern, es ist
Ja.
auf Mützen, überall
Ist
ist es zu
überall.
finden.
Und er ist so einfach eine Erscheinung, ey. Er ist so richtig
Ja.
anmütig. Er hatte diese Prothese im Mund, weshalb er ein bisschen so
Genau.
bulldoggig aussieht. Das sah er
Genau.
eigentlich nicht aus. Und ich meine, Marlon Brando
Wie
war, als er die Rolle
ein.
spielte, irgendwie Anfang 40 oder so. Und das ist
Ich
echt
weiß nicht, wer es
heftig.
ge Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ob er selber sich so bezeichnet hat oder ob das Francis Ford Coppola irgendwann gesagt hat, aber er hat es verglichen mit einem deprimierten Orang-Utan. Diese
Das ist auch
Mundwinkel
geil.
so nach unten gezogen, ne?
Das ist
Und
geil,
es war ganz lange hieß es ja, der hätte sich da Watte reingestopft. Tatsächlich habe ich dann irgendwann auch ein Bild gesehen, dass das so eine Prothese war irgendwie. Der hatte so eine Unterkiefer-Zahnprothese, die er sich da reingesteckt hat. Hast du auch mal so ein Bild davon, dem Ding gesehen?
also es ist tatsächlich so, es sind zwei so, ja.
Wie so eine Zahnspange, so ein
Ja, es
bisschen,
sind so
ne?
Plastikdinger, die dann durch so einen Draht verbunden werden. Die
Ja.
konnte er sich dann so in den Mund reinstecken. Der Draht wurde halt von seiner Unterlippe verdeckt. Und dadurch waren seine Backen wesentlich voluminöser und wurden so nach unten gedrückt. Ey, und das Geile ist, meine liebe Schwester, schon wieder Grüße, so wie letzte Woche auch, die ist ja Zahntechnikerin. Und ich habe ihr gesagt so, ey,
Ach.
eines Tages machst du mir mal so ein Ding, damit ich einmal an Halloween oder Karneval oder so als Vito gehen kann, Alter. Mein Haarausfall, der passt ja auch schon zu der Rolle, ist alles perfekt, ey. Ich muss.
Na, guck an.
Ey, das wäre so geil. Also, Caro, please go for it, ey, ich habe richtig Bock. Nee, und auch sonst, ne, also, wir haben halt diesen Prolog, der geht ja sogar noch länger. Danach wird ja noch so ein Filmproduzent bestochen mit einer Szene, die noch viel berühmter ist als diese erste Szene. Pferdekopf und so, wir kennen sie alle.
Der Übergang, also von dieser ersten Sequenz. Hier muss man halt sagen, das ist halt eine, tatsächlich so, der Film fängt an, ne, mit dieser berühmten Trompete, mit der Melodie und so, ne, von The Godfather. Und
Ja, wir haben es alle. Ja.
genau. Dann eben mit diesem Bestatter, dieser Dialog, den er da führt, in seinem Amtszimmer, in seinem Büro, ne,
Ja.
könnte fast schon sagen Amtszimmer.
Ja.
Und da lädt er dann eben einzelne Gäste zur Audienz. Und was hier im Vordergrund für mich steht in der Szene, ist ja so die ganz starke Einzelperformance.
Ja,
Die ist
Mann.
hier, also von Marlon Brando tatsächlich. Wir lernen hier ultra viel über den Charakter direkt schon, ne? Dass ich meine, klar, er kann keinem den Gefallen ausschlagen, ne? Wie du schon gesagt hast, am Tag seiner Hochzeit. Aber er will auch nicht. Wie später bei Johnny Fontaine beispielsweise. Er will auch nicht, dass er da so weinerlich ankommt, ne? Der Typ ist ja Schauspieler und so, und dann
Ja.
versucht er natürlich, ihn auch aufzubauen und sagt so, ey, guck mal, wer du bist, und guck mal, was du repräsentierst. Du repräsentierst nicht nur dich selber, du repräsentierst hier uns, die Corleones, ne?
Ja.
Und genau, und das Gleiche ja eben auch mit Bonacera und den er ja auch dazu bringt, bei Bonacera ist es tatsächlich so, da erklärt er ihm natürlich, ich tue dir einen Gefallen, ich will kein Geld dafür, aber es kann sein, dass ich eines Tages zu dir komme und diesen Gefallen einfordere, ne?
Ja.
Und so kommt es ja dann auch im Verlauf des Films. Also das sind so Das ist so, glaube ich, immer die wichtigste Message für mich gewesen, die da schon direkt am Anfang rüberkam, ne?
Ja.
Ja, und natürlich dann diese I will make him an offer he can't refuse, ne?
Ja.
Wo ja auch dann der Name für diese Serie, die du eben genannt hast, ne, The Offer,
Die Offer, genau, ja.
herkommt quasi, ne?
Ja.
I will make him, also ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen
Ja.
kann, so. Das ist alles Teil dieser ersten Sequenz und ja.
Ja. Was ich jetzt mittlerweile halt so interessant finde, ist, dass wir diesen Charakter doch schon erstaunlich gut kennenlernen, weil wir merken, okay, er
Ja.
hat so ein Rechtsbewusstsein, das zwar sein ganz eigenes ist, aber wie gesagt, er sagt ja so, nee, ich bring die nicht um, deine Tochter lebt ja auch noch so. Also ich werde denen zwar auch die Fressen zu Brei schlagen lassen, aber ich werde sie nicht töten lassen, weil, wie gesagt, ne,
Ja.
Zahn um Zahn, Auge um Auge mäßig.
Ja.
Ja.
Er kann das auf jeden Fall, er setzt das schon gut ins Verhältnis, ne?
Ja.
Hier, das ist keine Mafia-Angelegenheit. Das ist nichts, also so, die Mafiosis, die arbeiten ja immer nach dem Gesetz der Omerta, ne?
Okay, das Gesetz
Das
der
ist ja
Omerta.
das Gesetz des Schweigens, ne? Innerhalb der Mafia beispielsweise.
Ah,
Sprich,
ja.
wenn da irgendwer kalt gemacht wird, dann, also ein Mafiosi verpfeift nicht den anderen und so, ne? Bei den Cops beispielsweise.
Nee, das machen, nee. Die
Ja,
regeln das halt
ja.
untereinander, ne?
Genau, die regeln das
Ja.
untereinander und hier setzt er das natürlich auch ins Verhältnis, ne? Also was willst du denn? Ich werde jetzt nicht hingehen und die Leute da umbringen, so.
Ja.
Das macht er eben auch schon klar. Letztlich ist es im Verlauf des Films, jetzt dürfen wir nicht uns verzetteln mit einer Interpretation zu der Pate irgendwie, aber letztlich im Verlauf ist es so, er kommt mit seinem Sohn, der als Gewaltopfer, ne, als Mafiaopfer nachher, jeder weiß ja, wofür Vito Corleone steht und die meisten nennen ihn ja auch einfach nur der Pate.
Ja.
Obwohl jede Familie ja einen eigenen, als Familienoberhaupt einen eigenen Paten hat, aber er wird ja, ist der Einzige, der Pate genannt wird, tatsächlich.
Ja.
So. Ich weiß nicht, ob das im Film so rüberkommt. Ich habe das damals im Buch so herausgelesen. Ja,
Ach
und
krass, du hast das gelesen.
ja, von Mario Puzo,
Ja.
der ja auch in der Serie The Offer eine große Rolle
Ja.
spielt. Ja.
Ja, nee, der ist auf jeden Fall schon ein hohes Tier in der Cosa Nostra da, auf jeden Fall. Ja.
Genau, und hier ist es ja immer so, ist ja so eine Parallelmontage. Draußen findet die tolle Feier statt, ne? Die tolle Hochzeitsfeier und drinnen eben die harten Mafia-Geschäfte und ja, was auch noch besonders, kann man noch ganz kurz dazu sagen, was eben diese Szene so besonders macht. Es war ja der erste Film, der die Mafia ja menschlich dargestellt hat, so, ne? Also es war ja, guck mal, der hat Kinder, der hat eine Tochter, die jetzt hier heiratet und so. Und also es sind ja nicht nur kaltblütige, namenlose Gangster, sondern das sind Leute mit Gefühlen, mit Emotionen. Das sind ja ganz normale Menschen halt auch, ne?
Ja, aber interessant, ne? Also die Mafia, die dachte ja wirklich, dass es wieder so ein Film ist, der sie in die Scheiße reiten sollte.
Ja.
Und das ist ja auch ein Großteil der Handlung von The Offer, ne? Also die Mafia hat alles Mögliche getan, vor allen Dingen der Joe Colombo, um die Produktion dieses Films zu verhindern. Und später, auch das wird ja im
Warte
Film
mal.
in der.
Hieß der nicht Ruddy?
Ja, der Produzent, ja.
Ach
Der
so,
Typen,
wen
der
du?
Typ auf Seiten der Mafia, der das verhindern
Ach so,
wollte,
stimmt.
hieß Joe
Stimmt,
Colombo. Ja, ja.
ja.
Ruddy war der Produzent des Films, genau. Na, jedenfalls, sie wollten den Film alle verhindern, weil sie dachten, okay, das ist wieder so ein Film, der uns wie Arschlöcher dastehen lässt. Turns out, die Mafia hat den Film total geliebt. Und irgendjemand soll wohl mal gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob das Zitat wirklich stimmt oder nicht, das sei der beste Werbespot für die Mafia, der je gedreht wurde.
Ja.
Gut. Aber genau, bevor wir jetzt anfangen, den Film zu analysieren, guckt ihn euch auf jeden Fall an, falls ihr das noch nicht getan habt. Die 3 Stunden
Ja.
lohnen sich mehr
Ja.
als. Was ist denn dein nächster Pick? Pick.
Ich glaube, ich nehme jetzt mal was recht Kurzes, Prägnantes, so wie der Titel des Films, nämlich Drive mit Ryan Gosling, Nicholas Winding Refn. Von
11,
2012?
11, glaube ich.
11. 11, ja.
Der Film stand aber
Ryan
auch kurz auf
Gosling.
meiner Liste, ja, tatsächlich.
Kurz, stand er auch
Ja.
kurz, ja. Braucht man gar nicht viel zu sagen. Ryan Gosling wird eingeführt als super leidenschaftlichen Autofahrer, sage ich mal.
Das ist zweifelsohne.
Ja, also er fährt den Fluchtwagen. Was die da für einen Bruch gemacht haben, weiß man nicht. Sind super anonyme Gangster, die er da ins Auto einlädt. Und er stellt seine Uhr an seinem Lenkrad und los geht's. Und das ist auf jeden Fall eine, ja. Also was die Atmosphäre angeht, die verdichtete Atmosphäre bei dieser Opening-Sequenz, die geht tatsächlich auch schon ein bisschen länger. Die geht bestimmt so 10, 15 Minuten. Das ist schon fast einzigartig. Und ich habe das jetzt hier deshalb gewählt. Man hätte so viele für die Popkultur wichtigen Opening-Sequenzen nehmen können. Ich habe hier aber einfach, das ist zum Beispiel so ein Pick, der mich im Kino einfach total beeindruckt hat, muss ich sagen. So wie der ganze Film ja auch. Der Film war zum einen anders, als ich gedacht habe. Er war kein, es war ja nicht so ein Gangster, Fluchtwagenfahrer, Thriller oder Action-Thriller, sondern das war ja eher so ein Charakterfilm über Ryan Gosling, der hier den Driver spielt, den Namenlosen. Ne? Der hat ja keinen Namen. Das war auf jeden Fall schon nachhaltig sehr beeindruckend, muss ich sagen. So wie und dann kommt natürlich nicht zu vergessen, will man hier nicht unterschlagen. Es kommt der Cut und dann kommt dieser Title Crawl, ne, diese Title-Sequenz mit der wunderbaren Musik Night Call, ne, von Kavinsky. Ich
liebe es.
Also alleine das könnte ich schon als Opening-Sequenz hier als meinen Pick wählen.
Safe.
Weil jeder ist aus dem Kino gekommen. Arthur war übrigens damals dabei, ne? Du kennst ihn ja auch.
Ach ja.
Und meine Schwester. Und wir sind aus dem Kino gekommen, haben alle so, ey, dieser Song, ne? Den höre ich jetzt nur noch. Ja, so. Und ist ja so. Der ist instant Kult geworden, ne?
Ja, voll.
Und ich bin auch sehr froh, den Film damals so gesehen zu haben im Kino, wie das Motorengeräusch, wie das aufheult, so im Auto, ne? Und sehr wortkarger Typ, den hier Ryan Gosling spielt und mit seinen Handschuhen und seiner Jacke, mit dem Skorpion hinten drauf. Wie ich schon gesagt habe, sehr verdichtet, atmosphärische Verfolgungsjagd.
Mega.
Und mehr brauche ich dazu eigentlich nicht sagen.
Und auch hier wieder, ne? Also wir lernen direkt seine Regeln kennen. So, das ist mega geil, ey. Also der Typ wartet genau 5 Minuten am Ort des Geschehens.
Ja.
Ja. Wenn die Leute im Auto sitzen, haben sie Glück. Wenn nicht, dann verpisst er sich auch ohne die, ist dem scheißegal.
Ja.
Er kriegt die Kohle, glaube ich, sogar trotzdem vorab so. Hm. Der arbeitet nie mit denselben Personen zusammen so. Der will keine Namen, der will keine Gesichter, der will kein gar nichts. Der möchte die einfach nur irgendwo hinfahren und danach ist er für immer weg. Und das ist einfach... Das ist einfach geil. Und dass uns der Film das alles schon so innerhalb von, weiß ich, ja, was, 10 Minuten, 15 Minuten zeigt, ne?
Show don't tell, heißt es ja immer so schön.
Meisterklasse. Und,
und das ist Meisterklasse. Ja. Es wird viel gezeigt, ohne groß da drum herum zu verlabern. Es wird einfach gezeigt.
Ja.
Klar hat er da so einen kleinen Dialog am Telefon am Anfang, ne? Aber du weißt dann eigentlich schon, das meiste ist ziemlich wortlos, durch die Bilder sehr gut transportiert.
Ja.
Ne?
Ja.
Und er ist ja auch so ein wortkarger Typ. Bis zum Schluss, er datet Carey Mulligan so mehr oder weniger, ohne viel mit ihr zu reden. Ne? Er lacht nur, so seine Ryan
Gosling-Lache,
die zieht halt viele Menschen so in ihren Bann.
Und dazu läuft dann der zweite Kult-Song des Films im Hintergrund, A Real Hero, das Lied ist auch Zucker.
Ja, diese Sequenz und der Song ist so mein also für mich ist das so der Tiefpunkt des Films, aber das mal auf ganz hohem Niveau, das ist so, es ist so ein bisschen die träumerische oder so die das paradiesische Gegenstück, ne, zu dem eigentlichen Leben, was er führt.
Ja, das stimmt. Ja. Ja.
Weil die fahren ja da in diese kleine Oase, haben da dieses kleine Date und so, ne, und also im LA River, ne, in diesem Beton.
Ja, ja. Mit ihrem Fluss Jungen irgendwie. Auch und so, ja, ja.
Ja, ja, ja. Ich kann das voll verstehen, ich erkenne das auch voll an. Für mich persönlich, diesen Song, der kickt bei mir nicht so. Wenn der dir gefällt, wunderbar.
Ja, ja, voll.
Dann Bei mir ist es so, ja.
Ja, und dann, also ohne uns jetzt zu krass von der Eröffnungsszene entfernen zu wollen, ich wollte nur mal kurz gesagt haben, der Film ist ja auch bis auf den letzten Statisten gefühlt so geil besetzt. Ey, wir haben dann Ryan Gosling, Carey Mulligan und Bryan Cranston. Ja. Als so einen abgehalfterten Werkstattbesitzer irgendwie, ne? Ein Oscar Isaac, dieser Knacki da, der ist auch voller Affe, ey.
Ron Perlman, Hollywood.
Ja, Oscar Isaac, ne? Das war fast sein Durchbruch, würde ich mal behaupten, oder?
Ja, Durchbruch nicht, aber eine seiner ersten prominenten Hollywood-Rollen.
Ja.
So.
Ja. Also, ey, so geil. Richtig, richtig geil. Ich habe auch schon mal meinem Vater neulich erzählt, ey, lass doch mal den Film gucken. Und der sagt so, ne, ich habe da keinen Bock drauf. Ich so, du Vollidiot, ey. Du hast dich schon nicht zu The Dark Knight überreden lassen und jetzt auch nicht zu Drive. Ey, du willst, glaube ich, keine guten Filme sehen, ey. Aber dann kommt der an so, ja, ich gehe jetzt nach oben, ne, zum anderen Fernseher und guck mir dann da den Director's Cut von Rebel Moon Teil 2 an. Ich so, ja, viel Spaß, Alter.
Oh.
Das ist übrigens auch so, ne, das ist wenn die Eröffnungssequenz von Herr der Ringe die 10 ist, dann ist so Rebel Moon Teil 1 die Eröffnungssequenz die minus 10. Weil die versucht so, diesen Herr der Ringe Prolog zu kopieren, aber es ist halt gewollt und nicht gekonnt.
Das Ding ist bei Drive tatsächlich, wenn du den Trailer kennst, ne? Man erwartet ja eigentlich einen ganz anderen Film und nicht dieses noir-lastige Charakter-Drama irgendwie so, ne? Und weniger und man erwartet mehr so diese Action, ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute damals aus dem Kino gegangen sind und sich gedacht haben, ja, Film war gut, aber ein bisschen wenig Action, ne? So nach dem Motto vielleicht. Dabei ist er einfach atmosphärisch so zugespitzt
der ist so dicht.
So dicht und die Opening-Sequenz fängt es halt schon so perfekt ein.
Voll.
Ja.
Und ich meine, Spoiler-Alarm, vielleicht ist das Ganze einfach nur so ein bisschen kondensiert, wie man so schön sagt, aber am Ende krepiert doch einfach jeder, Alter. Sind doch alle tot am Ende.
Ja, aber der Driver kommt doch davon, oder? Das weiß man nicht genau. Kommt er nicht davon?
Also er ist schon ziemlich durchlöchert. So Bryan Cranston ist tot, ich glaube Ron Perlman.
Bryan Cranston,
ich glaube, die sind alle irgendwie down, Alter.
Ich habe so in Erinnerung, dass es beim Driver so ein bisschen offen ist.
Ah ja.
Bei Ryan Gosling, ob er tatsächlich so irgendwie davonkommt. Dass so ein ganz kleiner Spalt-Sequel irgendwie offen gelassen wurde.
Ja.
Ja, aber ich kann mich täuschen.
Übrigens hätte ich auch heulen können, ne? Weil Dominic Porschen hat ja immer seinen Filmclub, ne, in Köln und die haben vor 2-3 Tagen jetzt Drive gesehen, ey, da wäre ich so gern hingegangen.
Ey, ja.
Aber unter der Woche, 20 Uhr, so in Köln, ist mir dann einfach auch zu spät, ey. Boah.
Jetzt, wo du sagst, ich erinnere mich, dass da eine Mail auch bei mir im Postfach irgendwie drin war mit der Info zu dieser Veranstaltung. Ja. Stimmt. Na gut, dann bleibt er trotzdem bei dir auf der Bucketlist, wa? Für ein Kino-Rewatch
safe.
Ja.
Safe.
Ja. Das ist aber auch der Film ist auch prädestiniert für so ein Special Screening oder so. Total, Filmclub.
Total.
Wie auch immer. Kriegen wir bestimmt hin in Zukunft. Du wirst den sicherlich im Kino sehen, da bin ich mir sicher. Ja.
Ich hoffe auch.
Ja. Ein Film, ich glaube, dein nächster Pick ist ein Film, den, da ist auch schwer, dass wir den hätten irgendwie original im Kino sehen können. Der kam, glaube ich, roundabout 10 Jahre vor meiner Geburt raus.
Boah, den würde ich gerne mal im Kino sehen, ey.
Ja.
Der kam tatsächlich 10 Jahre vor deiner Geburt ins Kino, ey, krass.
Ja, ist das 77 oder
78?
78, ja.
Ja. Du bist so 88, oder nicht?
Nee, 87.
Ah, 87, sag. Mea culpa, Schande über mein schuppiges Haupt. Nee, das ist ein Film, der ist, vermutlich ist er sehr viel größer geworden, als er hätte werden sollen. Ja, denn das war so ein Low-Budget-Film mit so einem Budget von schmalbrüstigen $325.000, was schon Ende der 70er Jahre kein aufgeblähtes Budget war. Aber ein junger, damals unerfahrener Regisseur namens John Carpenter hat da mal eben gefühlt den ersten modernen Slasher der Kinogeschichte gezeigt, sag ich schon. Erschaffen, nämlich Halloween, im Deutschen Halloween, die Nacht des Grauens. Ho, 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 ho.
Jetzt muss ich kurz mich outen. Ich kann mich an das Opening überhaupt gar nicht erinnern. Ist es so ein POV-Shot? Kann das sein?
Ja.
Ja, okay, doch. Ja. Dann habe ich so leicht Erinnerungen.
So, und jetzt muss ich mal sagen, der Film ist von 78. Wer den immer noch nicht gesehen hat, ist selber schuld. Also ein 50 Jahre alter Film ist für mich jetzt einfach mal vogelfrei. Also, der Film beginnt an Halloween 1963. 15 Jahre vor den eigentlichen Ereignissen, denn der Film spielt an Halloween 78, so wie er auch ins Kino kam. So. Und da beginnt der Film aus einem POV-Shot und wir sehen, wie die Person, die wir selbst sein sollen, in ein Haus hineingeht, sich ein Messer greift aus einer Küchenschublade, dann läuft diese Person die Treppen hoch in ein Schlafzimmer, auf dessen Bett ein barbusiges junges Fräulein sitzt und da auf diese Frau sticht die POV-Person dann immer wieder ein, bis die Frau tot ist. Turns out, die Person, die wir da gerade aus dem POV-Shot dargestellt haben, ist der kleine Michael Myers und die verblichene arme junge Frau ist seine Schwester gewesen, seine 17-jährige Schwester. Und das galt ja damals als wahnsinnig verwerflich, ne, dass so ein kleiner, weiß nicht, 6-jähriger Junge seine 17-jährige Schwester abmurkst mit einem Küchenmesser. Und dabei als Clown verkleidet ist. Das ist der Beginn von Halloween. Das ist heutzutage weder visuell noch von der Stimmung her noch besonders krass oder jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Wegweisend, aber damals war es das halt und deshalb habe ich gedacht, okay, ja, 1978 musstest du erstmal die Eier gehabt haben, sowas auf die Leinwand zu bringen. Und das, also ich hätte gerne 1978 in dem Kinosaal gesessen und diesen Film da mit den Leuten gesehen und darauf geschaut, wie sie reagiert haben. Weil so viele Filme gab es ja damals noch gar nicht, die so etwas mit Kindern gemacht haben. Also wir hatten den Exorzist, der kam ja, glaube ich, 73 ins Kino. Dann hatten wir noch das Omen, der kam 76 ins Kino. Aber eigentlich waren Kinder als Satansbraten ja eher noch ein Tabu, ne? In den 70ern. Und deshalb fand ich so, ja, okay, geil. Und ich muss auch sagen, diese Eröffnungsszene wird mir wahrscheinlich auch bis in alle Tage in Erinnerung bleiben.
Die Innovation daran war, glaube ich, dass tatsächlich so dieses ganze Geschehen aus der POV war, ich weiß nicht mehr, ist es ein One-Shot? Hast du das so?
Ja.
Ist es komplett durch, wie er das Haus betritt und so, ne? Ja, also es baut ja wunderbar Stimmung auf, ne? Das ist schon, wenn du da wirklich dir auch Zeit lässt, ne? Also berühmte Bezeichnung Slow Pace in dem Moment, nicht wild hin und her schneiden, sondern wirklich lass einfach mal laufen, weißt du so. Und das kann ich mir vorstellen, war so auch das große Novum. Nicht nur das Genre, also ich meine, er hat ja hier das Slasher, ist ja der Archetyp des Slasher-Genres, was hier begründet wurde und das Alleinstellungsmerkmal gewesen mit einer POV. Also für die, die es da draußen, die es jetzt nicht verstehen, POV, das bedeutet Point of View oder auch subjektive, könnte man sagen. Die Kamera, das Blickfeld der Kamera ist quasi der Blick, das, was Michael Myers sieht, ne? Also der Blick.
Genau.
Der gerade handelnden Person,
des
handelnden Darstellers. Ja.
Also das war gar nicht der erste Film, der das gemacht hat, ne?
Ganz kurz, aus der Sicht von. So.
Aus der Sicht von, das, ja.
Ja.
Das war gar nicht der erste Film, der das gemacht hat. Soweit ich weiß, ist der erste Film, der das so gemacht hat, also aus dem POV eines Killers zu filmen, war, glaube ich, Jesse, die Treppe in den Tod. Auf Englisch ein bisschen besser, der Titel einfach Black Christmas.
Oh ja.
Der hat es auch so ein bisschen eingeführt, dass Horrorfilme jetzt an irgendwelchen Feiertagen spielen, ne? Also Weihnachten oder eben Halloween oder was weiß ich nicht was, Independence Day oder so. Aber John Carpenter hat dann schon so ein paar Elemente zusammengefügt zu dem Konstrukt, das wir heute als Slasher verstehen. Deshalb ist Halloween so ein bisschen in die Geschichte eingegangen, statt halt Black Christmas oder Blutgericht in Texas. Auch der Film hat da einiges vorgelegt.
Witzig ist ja, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr gab es doch einen Film, der war doch komplett aus der, ein Slasher auch, ne? Der war komplett aus der Sicht des Killers. Ich meine, das war
letztes Jahr.
In A Violent Nature, ne? Dass der komplett aus der Sicht des Killers erzählt wird.
Ja, das kann gut sein, ja.
Ja. Aber du hast den anscheinend nicht gesehen. Ich habe den auch nicht gesehen.
Nee, ich habe den nicht gesehen.
Ich weiß, Violent Nature so einen ist Film. Aber
richtig, ja.
Ja, ich meine, ja, vielleicht haben den da draußen ein paar Leute gesehen. Das ist nicht mit POV gemeint. Ich weiß nicht, wie es in dem Film dargestellt wird, ob der da auch außer POV.
Doch.
Aber ist es auch so.
Ich weiß nicht, ob es der komplette Film ist, aber der Film zeigt ja auf jeden Fall so eine Splatter-Orgie aus der Sicht des Killers.
Dann ist das doch hundertprozentig eine Verneigung eben an diesen eben von dir genannten Black Christmas und dann Halloween. Ja, also, ich würde auch sagen, also John Carpenter hat hier auf jeden Fall eine sehr ikonische Szene geschaffen mit diesem Opening.
Ja.
Und ich habe es ja tatsächlich, ich habe mich ja eben geoutet. Ne? Ich habe ja gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe den Film einmal gesehen. Das Ende ist mir noch viel prägnanter in Erinnerung geblieben. Ja. Aber ich hatte es doch richtig in Erinnerung, dass da diese POV war und das schon sehr atmosphärisch gewesen bei Dunkelheit, ne? Und,
ja.
Und das halt eben so durchzuziehen an einem Stück, ne? Das ist halt auch
ja, eine Sache. Ich habe den Film jetzt nicht gerade gestern das letzte Mal gesehen. Es war an Halloween, letztes Jahr Halloween habe ich den gesehen. Ich meine, es wäre so, tatsächlich wechselt die Kameraperspektive erst, als ihm die Maske entrissen wird, wenn er wieder draußen vom Haus angekommen ist, weil nach dem Mord geht er wieder nach unten vors Haus zurück. Ja. Und dann erfahren wir auch erst, oh Gott, es war ja so ein kleiner Junge.
Einzig konkurrierend hier oder auch so im Horrorgenre fällt mir spontan noch The Shining ein. Da finde ich das Opening auch mega gut. Das sind eigentlich nur diese Musik alleine schon, ne?
Ja.
Dieser tiefe, ich glaube, das ist ein Synthi-Sound. Das sind so Synthis.
Und
dann diese langen, heutzutage würde man sagen, Drohnenshots über so Landschaften und großartig. Es baut so eine üble Stimmung auf, sowas Unheilvolles. Im Vergleich, ne, sehr unterschiedlich, aber erzielt so denselben Effekt irgendwie, ne? Also von diesem visuellen Masterpiece hin zu, ich glaube, das ist bei Halloween wahrscheinlich auch sehr schön mit Musik so leicht untermalt. Ich weiß es gar nicht mehr. Weißt du es? Dieses Opening, ist da Musik oder ist das so sehr auf der, ja?
Ja gut, es geht los mit diesem Dim, 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 Dim.
Da fängt es damit sogar an, ja.
Ja.
Hat doch John Carpenter sogar selber
komponiert. Der hat das selbst komponiert, ne?
Der hat das selber komponiert. Ja. Iconic. Ich habe jetzt hier einen recht neuen Pick. Ich glaube 2018, 2019.
Oh.
Oder nee, weißt du was? Ich nehme jetzt erstmal hier den Spielberg. Ich habe hier tatsächlich Saving Private Ryan. Oh. 98. Ist auch ein bisschen unfair. Die eigentliche Opening-Sequenz ist ja hier.
Auf dem Friedhof, ja.
Ist eigentlich auf dem Friedhof. Und dann kommt dieser Matchcut, ne? Die Kamera fährt ganz langsam ran an den älteren Darsteller, die ältere Version von Matt Damon. Und dann kommt der Matchcut auf den Augen und es ist Tom Hanks. Und das ist tatsächlich ein ziemlich geiler Trick, weil du denkst, es wäre Tom Hanks. Tom Hanks überlebt diesen Film, denkst du dir dann eigentlich so, ne?
Ja.
Und in Wirklichkeit ist es ja nicht so.
Ja.
Dann geht's nämlich schon los. Die ganze Eröffnungssequenz Omaha Beach. Ich war 12, 13, als ich das gesehen habe. Es war auch viel zu früh. Das hat mich auch, also es war ganz knapp, dass es mich traumatisiert hätte, diese Szene.
Das glaube ich.
Ohne Scheiß jetzt. Und das meine ich auch nicht ironisch oder
nee,
so.
Nee, sondern die ist auch sehr schwer zu ertragen.
Haarscharf in dem Alter so eine Szene zu sehen, die audiovisuell auch so reinknallt.
Ja.
Und hier hat der Kameramann von Spielberg, haben sie ja auch was Neues gemacht, ne? Mit dieser super chaotischen Wackelkamera, die da über das Schlachtfeld mitläuft. Es wurde schon oft genug an anderer Stelle so wiedergegeben, aber es ist halt die Wahrheit. Hier, kein Film bringt dich so nah dem Schlachtfeld wie diese Opening-Sequenz, ne? Ja. Und ohne krass viele CGI-Effekte oder 3D-Brille, sondern es ist ganz einfache filmische Handwerkskunst, die hier angewandt wird, weißt du?
Total,
du hast,
ja.
Du hast eine Menge Statisten, du hast eine Menge so Filmexplosionen, eine Menge Sand und Dreck und Staub, der durch die Gegend fliegt und eine perfekt choreografierte Sequenz und ich glaube, die geht so eine Dreiviertelstunde. Es gibt ein Video von einem YouTuber Nerdwriter, der hat mal diese ganze Opening-Sequenz auseinandergenommen, Schnitt für Schnitt, und auch so den Takt, wie geschnitten wird, hat er so analysiert und das ist alles, es ist einfach eine Symphonie. Also ich muss sagen, aus filmischer, so aus handwerklicher Sicht ist das einfach eine Symphonie. Es ist zwar absolut, es ist die Hölle auf Erden, die da dargestellt wird, ne? Das wünscht man keinem, ne? Diese Tore gehen runter und sofort kriegt einer einen Kopfschuss durch den Helm durch, Blut spritzt, Innereien, ich weiß noch, dieser eine Soldat, der da seine Innereien festhält und auf dem Boden liegt und nach seiner Mama schreit. Das hat mich total schockiert, als ich das gesehen habe.
Ja.
Und also als heranwachsender Teenie kannst du nicht unterscheiden, ob das echt ist. Oder also du weißt natürlich, das ist nicht echt, aber es ist so verdammt echt dargestellt,
ja,
ne? Und
total.
So verdammt echt gespielt und die Soundkulisse, Tom Hanks, der hier ruhigen Kopf bewahrt, ne, der ist ja auch zunächst sofort traumatisiert, aber ja. Also das Chaos, das Leid des Krieges wird hier direkt zu Beginn einmal dem Zuschauer vor Augen geführt und dann weißt du auch unter welchem Druck sich diese Soldaten befinden tatsächlich.
Ja.
Ne? Es kann jeden Moment kann es aus sein. Im weiteren Verlauf des Films und also als Zuschauer weißt du Bescheid über die Gefahren, die hier lauern an jeder Ecke und
ja,
und unter welchem Risiko hier die Truppe loszieht, um den Soldaten Ryan da rauszuholen, ne?
Das wissen wir, also das erfahren wir instant, ja, weil ganz ehrlich, die kommen dann mit diesen Landungsbooten an. Und die Laderampen öffnen sich und innerhalb von 3 Sekunden sind die ersten 3 Reihen sofort tot, weil die alle von den Maschinengewehr Kreuzfeuer direkt Kopfschüsse abkriegen, ey. Und dann gibt es ja diese Anekdoten, wie Spielberg den Film irgendwelchen Veteranen vorgeführt hat und die gesagt hat: So, Alter, das ist so, als wären wir nochmal da gewesen. Also
ja.
Richtig, richtig heftig.
Ich finde, das ist ein bisschen makaber, muss ich auch sagen, dass Spielberg den Film irgendwie.
Ja, oder sie haben ihn sich selber angeschaut.
Also ja.
Oh Gott, wir können ja machen, wenn sie Bock haben.
Ja, logisch. Es klingt einfach schon heftig irgendwie.
Ja,
es ist was anderes als Zeitzeugen, die sich irgendwie Schindlers Liste angucken, statt irgendwie hier nochmal so, ich weiß nicht, wie man sagt, so retraumatisiert zu werden, sage ich mal. Ne? Aber ich meine, das kann Zeitzeugen bei Schindlers Liste genauso passiert sein, ne?
Ja.
Dass sie da harte Flashbacks gekriegt haben und im ersten Moment klingt's grausam, sage ich mal.
Ja,
so wie
absolut grausam.
Tatsächlich, also Veteranen nochmal so einen Film zu zeigen.
Ja.
Ne? Aber
habe ich auch schon die wildesten Geschichten, also was heißt die wildesten Geschichten, aber die krassesten Facts über diese Dreharbeiten gehört. Ne? Ich glaube, sie haben es vor der Küste von Irland irgendwo gedreht.
Ach so,
Schottland. Ich glaube Irland tatsächlich, also nicht am echten Omaha Beach, ich glaube der war dafür nicht mehr so geeignet irgendwie. Dann hatten sie irgendwie, weiß ich nicht, so ein Telefonbuch dick, ein Soundkatalog, alleine für die Patronenschüsse, die irgendwo auf Metall treffen und so weiter und so fort. Die haben da, weiß ich nicht, Zehntausende von Kugeleinschlägen vertont für diesen Film, ne, das ist so heftig, ey.
Wie gesagt, audiovisuell halt, ne,
auch voll, so immersiv.
Ja.
Und da habe ich noch mitbekommen, das ist vielleicht auch für dich als Kameramann ganz interessant. Habe ich neulich, hast du neulich diese Arte-Doku über Spielberg gesehen? Die ist vor, weiß ich, 2-3 Wochen online gekommen.
Oder? In Auszügen.
Und da spricht er unter anderem auch über James Ryan und hat erzählt, ja, mir war das noch nicht krass genug mit der Handheld-Cam. Deswegen hat er nochmal so einen Image-Shaker auch noch benutzt und so.
Stimmt,
ja,
stimmt.
Genau.
Dieses, das war auch neu. Das war neu.
Ja.
Das habe ich. Das habe ich da in der Doku auch zum ersten Mal gehört und mir gedacht, what the fuck?
Ja.
Was ist ein Image-Shaker? Ne? Ja. Nochmal eine Möglichkeit. Er hatte ja einen Joystick oder so und konnte selber nochmal, glaube ich, das Bild an einem Monitor beobachten und dann entsprechend zum Shaken bringen oder ja, falls es ihm noch nicht shaky genug war oder von der Schulter des Kameramanns weg. Also, Saving Private Ryan. Ich meine, wir haben hier eh nur die Kirschen von der Torte an Filmen und die haben dann meistens auch eine super großartige Opening und Closing-Szene. Hey, ist das vielleicht schon der Teaser für eine Folge, die in der Zukunft irgendwo ist, in der wir über Final Shots, Ending Scenes sprechen. Ja,
das wäre auch geil. Thematisch passt das schon ganz gut. Zwar nicht zum Krieg, da haben wir gleich aber auch noch einen Film, oder ich auf jeden Fall, aber zu Waffen. Weil, und jetzt kommt der Überraschungsfilm, den ich auf keiner Liste habe stehen sehen und der wahrscheinlich auch gar nicht so geil ist.
Most Wanted.
Ich habe diesen Film nur ein einziges Mal gesehen. Das war kurz nachdem er rauskam. Ist ungefähr 20 Jahre her. Aber diese Szene ist mir bis heute im Kopf geblieben. Es ist einfach Lord of War. Und die Einstiegsszene, The Life of a Bullet, ey, das ist so heftig.
Ja, ja.
Da steht so Nicolas Cage mit dem Rücken zur Kamera, dreht sich um und sagt dann so irgendwie, ja, es gibt weltweit irgendwie 550 Millionen Waffen. Und das heißt, jeder 12. Mensch auf diesem Planet hat eine Schusswaffe. Das führt zu der wichtigsten Frage für mich, wie bewaffnet man die anderen 11? Und dann zeigt der Vorspann halt so ein bisschen dokumentarisch, wie so eine Gewehrpatrone hergestellt wird von der Produktion in der Fabrik, über den Handel, das Verschiffen, das Einlegen in eine Waffe und dann wird sie abgefeuert und landet ja im Kopf eines afrikanischen Jungen. Die Sequenz geht, weiß ich nicht, vielleicht 2-3 Minuten, aber ich fand die damals so eindrucksvoll.
Fand ich auch.
Dass sie mir bis heute im Kopf geblieben ist. Ja.
Oh oh.
Bitte was?
Das Wortspiel war jetzt nicht. War jetzt, glaube ich, nicht gewollt. Ne?
Sorry, nee.
Sorry. Ey, aber ich glaube, ist nicht ein Sequel zu Lord of War in Planung oder in Produktion?
Oh Gott, wundern wird es mich nicht.
Ich meine, sowas mal gehört zu haben. Also ach,
krass, ja, ich sehe es gerade.
Ja. Ich, gut, dass du, also starker Pick, ja. Starker Pick. Diese ist der Sequenz, Film echt gut? Die ist halt. Was?
Ist der Film gut oder die Sequenz? Ich weiß es nicht.
Ich find's gut. Ich finde den Film super. Als du es gerade gesagt hast, wusste ich sofort, was gemeint ist. Also dieses aus der Fabrik, genau, dieser ganze Weg, den so eine Kugel beschreitet, auch wahrscheinlich über den Schwarzmarkt, ne? Das wird ja auch angedeutet, dass die zwar legal
Waffenhandel mit Blutdiamanten
genau, und so, ne? Genau. Und dann halt auch rund um das Ende des Kalten Krieges, ne, was da eben an illegalen Geschäften noch so abgelaufen ist, wenn man die richtigen Kontakte hatte, ne?
Ja.
Und Ian Holm hier übrigens auch der so der Gegenspieler, den also Nicolas Cage repräsentiert so die neue Art des Waffenhändlers und Ian Holm ist eben so die
Bilbo Beutlin.
Ja, genau. Ian Holm ist eben ja so die aussterbende Art, ne? Die bis zum Kalten Krieg oder während des Kalten Kriegs noch mit Waffen gehandelt haben und dann kommt eben hier die neue Garde.
Mhm.
Ja, also sehr eindrucksvoll. Ich glaube, ist nicht am Ende oder auch mitten im Film auch nochmal so eine ähnliche Sequenz. Die ist aber auch sehr, die ist halt schon sehr effektlastig, ne, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Da ist, glaube ich, auch viel CGI, die CGI-Kugel.
Gut, das ist sie am Anfang auch schon. Ich habe mir die Sequenz nochmal auf YouTube angeschaut. Den ganzen Film habe ich jetzt ehrlicherweise nicht geschafft. Das CGI ist jetzt auch nicht perfekt gealtert oder so. Aber ich fand einfach trotzdem die Idee fantastisch.
Ja, das erzählt ja, also es gibt schon so eine richtig gute Einführung dazu, thematisch alleine.
Show,
ne?
Don't tell, ja, ist so.
Ja, es ist halt so eine richtige Konzeptszene tatsächlich so. Ja. Also das hat ja nichts mit dem, was später im Film irgendwie so eine Rolle spielt, irgendwas zu tun, so thematisch. Also thematisch schon, aber nicht irgendwie erzählerisch oder von den Szenen, von den Schauplätzen, die da so irgendwie vorkommen.
Nee,
klar, er ist nachher, er ist in der ehemaligen Sowjetunion. Er ist, ich meine, da kommen sie ja auch her, ne, aus der Ukraine, glaube ich, ne. Und dann sind sie in Afrika und da werden schon so ein paar Schauplätze des Films irgendwie gezeigt, aber ja, es ist so eine stilisiertes Opening, ne? Das ja. halt so ein bisschen effektlastig ist, aber und eben halt auch so ein bisschen dieser schwarze Humor, ne?
Ja.
Tatsächlich, der da auch durchkommt, so.
Ja, voll.
Am Ende ist schon klar, wo die Kugel landet oder wofür sie bestimmt ist, ne?
Ja.
Auch wenn das so nett inszeniert ist, aus der Sicht einer Patrone, den Weg einer Patrone eben hier darzustellen, ja.
Ja, mehr kann ich schon gar nicht mehr dazu sagen eigentlich. Außer, dass ich gerade gesehen habe, dass es scheinbar echt schwer ist, den Film irgendwie zu kriegen. Also der ist gerade nur bei RTL Plus im wow. Streamer drin. Ansonsten gibt es den nur auf Blu-ray und DVD, aber beide scheinen auch out of print zu sein bei den Preisen. Na, krass. Also sorry guys, jetzt habe ich euch einen Film in den Mund gelegt, der gar nicht so leicht ja. gerade zu schauen ist. Aber gut.
Hast du das schon bei werstreamt.es gecheckt? Yes,
habe ich gerade nachgeguckt, okay. ja.
Tja, das ist natürlich schade, ja. Oh. Dann werde ich den wahrscheinlich auch nicht so bald nochmal sehen.
Ja.
Jetzt kommt der Pick, den ich vorhin nicht, den ich eben geschoben habe. Ja, das ist der neueste Pick, wahrscheinlich auf unser beider Listen. Ich habe mit Blade Runner 2049 ein audiovisuelles Meisterwerk, würde ich sagen. Und diese Opening-Sequenz, ich bin ja ein riesen Fan von Matchcuts, deshalb habe ich es eben auch nochmal bei Soldat James Ryan so hervorgehoben. Wobei das halt auch das ist nochmal eine andere Nummer, finde ich, da den Zuschauer ein bisschen auf eine falsche Fährte zu locken. Die meisten Leute, nochmal so als Zusatz für Soldat James Ryan, ich meine, die meisten Leute wissen das ja am Ende des Films auch gar nicht mehr, ne? Dass sie da so ein bisschen hinters Licht geführt wurden mit dem Anfang.
Ja, das
stimmt. Wenn du diese Fahrt irgendwie hinter dir hast, dann hast du schon vergessen, dass da so ein fehlgeleiteter Matchcut war. Und hier ist es halt so, der Film beginnt mit dieser wunderbaren Musik, die so angelehnt ist an den Vangelis-Soundtrack, ne, von Blade Runner 1 und von Hans Zimmer und Benjamin Wallfisch wunderbar aufgegriffen und neu interpretiert, neu eingespielt. Also nicht die Musik von Vangelis, aber so aufbauend auf seiner Musik, auf seinem Synthi-Sound auch, ne? Ich meine, es wäre ein Auge, mit dem Auge beginnt es und mit dem Auge von Ryan Gosling. Und, oh, jetzt ist schon wieder Ryan Gosling mit drin. Eieiei. Das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. ja, ich habe mal probiert, so ein bisschen Vielfalt reinzubringen. und dann eben dieser Matchcut auf diese Solarfelder, ne? Diese riesigen Sonnenkollektoren. Und dann kommt dieses Schiff reingeflogen, ne? Sein fliegendes Polizeigefährt und viele Schauplätze in riesigen Totalen, die da überflogen werden und dann kommt ja eigentlich die eigentliche Eröffnungssequenz mit Dave Bautista und diese Konfrontation, dass Ryan Gosling, der ja selber ein Android ist und eben hier als Blade Runner arbeitet und veraltete Modelle in den Ruhestand schickt, ne?
Ja.
Eindrucksvoller Schlagabtausch, den beiden sich da liefern, ja. Oder überhaupt der Dialog zuvor. Aber das würde ich gar nicht mehr mit dazu zählen. Für mich ist dieses reine Opening Musik und Bilder, dieser Matchcut von dem Auge auf die Sonnenkollektoren, das ist für mich eigentlich schon das Beeindruckende daran. Also relativ simpel gehalten, ne? Relativ kurz, relativ simpel. Ich weiß gar nicht, ob davor noch ein Text, doch, ich glaube, da kam sogar noch ein Text voran, ne? Der so.
Würde mich nicht wundern, bei Blade Runner hat ja auch ein Text, glaube ich, den Film eingeleitet, ja.
Ja,
Da wurde doch, glaube ich, erklärt, was Replikanten sind, ne, bei Blade Runner.
Genau, irgendwie. Genau. Ich glaube, in diesem Text bei 2049 wird darauf hingewiesen, wie es dazu kam, dass eben Replikanten als Blade Runner arbeiten, ne? Als, als diese Art Kopfgeldjäger. Ja. Das war, glaube ich, nochmal so, so ein kleiner Expositionstext, der da mitgeliefert wird.
Ja.
Wie fandest du die Szene?
Ich habe Blade Runner 2049 noch nicht gesehen.
Ah,
ja, okay. Das, ey, ich finde es auch scheiße. Ich weiß nicht, warum ich damals nicht ins Kino gegangen bin. Jeder und seine Mutter erzählt mir, der Film sei ein übelstes Meisterwerk, aber irgendwie, ich weiß nicht, 2017 war ich gar nicht so der Kinogänger. Das hat bei mir erst mit der Pandemie wieder angefangen. Frag mich nicht, warum.
Und den ersten Blade Runner hast du gesehen?
Den habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen, ja.
Okay. Ja, der ist, also versteht mich nicht falsch, ich finde ja auch den ersten besser als den zweiten.
Ah ja.
Der zweite ist aber einfach so, der ist so für die nächste Generation. Der ist einfach so, als hätte man den ersten Blade Runner, der ist jetzt nicht von Ridley Scott, ne, ist von Denis Villeneuve, aber als hätte man den quasi so ins Jahr oder ins 21. Jahrhundert verfrachtet eben, ja. was so diese ganze, was so die technischen Möglichkeiten betrifft, ne?
Ja,
klar. Blade Runner 1 sieht bis heute perfekt aus. Auch das Opening, ne, von Blade Runner 1 ist ja sehr ähnlich zu dem. Das ist also das Opening von Blade Runner 2049 ist natürlich vom ersten Teil hart inspiriert. Aber ich habe doch Blade Runner 1 habe ich auch im Kino gesehen, fällt mir gerade ein.
Ach ja.
Zu so einem Special Screening. Ja. Läuft bei Stimmt. Dir. Stimmt, den habe ich auch im Kino gesehen. Wahrscheinlich irgendwie in dem Jahr, in dem Blade Runner 1 erschienen ist, ja.
Ja, aber ich meine, nichtsdestotrotz ist natürlich Ridley Scott damals ein bisschen limitierter gewesen, was die visuellen Möglichkeiten angeht, als jetzt Denis Villeneuve. So, also jetzt nicht mal praktisch gesehen, aber natürlich auf jeden Fall, was CGI angeht und so.
Ey, aber aus effekttechnischer Sicht, Blade Runner sieht bis heute sehr gut aus.
Sieht wirklich geil aus, ja. Darum geht es mir gar nicht, aber.
Diese Cyberpunk-City-Shots, City-Totalen, ne, dieses langsame Anfliegen auf die Stadt, das ist alles, das sieht bis heute super aus, ne? Mit diesen Flammen, die hochgehen und so.
Ja.
In Kombination mit dem. Es ist halt, ich sag mal so, es ist halt so, wenn Blade Runner 1 irgendwie HD war, dann ist Blade Runner 2 4K, weißt du, so, das ist so der Unterschied, das ist nochmal ein Ticken mehr, ne?
Ja.
Also über den Film selber brauchen wir jetzt gar nicht reden, ne? Wir uns
Gott sagen.
2049 ist auch für mich, der ist über die Jahre immer besser geworden jetzt. Ich habe den auch letztes Jahr irgendwann nochmal geguckt, großartig.
Muss ich mir unbedingt mal reinziehen.
So, wir steuern auf die Zielgerade zu, ne? Du hast jetzt deinen letzten Pick, jetzt bin ich aber gespannt. Ich weiß, was kommt.
Genau, aber bevor ich den nenne, wollte ich noch zwei Honorable Mentions raushauen.
Oh ja.
Du hast gerade schon gesagt, sowohl Blade Runner als auch Blade Runner 2049 fangen mit so einer Texttafel an. Da können wir jetzt schon nicht die Mutter aller Texttafeln und Crawl-Intros auslassen, Star Wars. Also jetzt nicht mal unbedingt jeder einzelne Film mit seinen Anfangssequenzen, aber jeder Film fängt halt einfach mit diesem Crawl-Text an und das ist einfach fucking iconic so.
Ja.
Und okay, dann auch Krieg der Sterne, wo da dieser Sternzerstörer reingeflogen kommt, ist für mich auch iconic.
Das ist, genau.
Bin mir auch ziemlich sicher, dass wir beide den Film wahrscheinlich schon auf der Liste hatten, aber der ist dann halt so ein bisschen im Siebeprozess rausgefallen. Ja. Ist ja schon mainstreamig genug, dass ich den Herrn der Ringe auf meiner Liste hatte. Und dann, das ist ein kleiner Cheat, das ist nämlich nicht unbedingt die Anfangssequenz des Filmes, sondern die erste Szene, die kommt, nachdem der Prolog vorbei ist, Fluch der Karibik. Weil ich finde, es gibt kaum einen anderen Film, und das ist mein voller Ernst, der eine Figur so geil einführt, wie Fluch der Karibik Captain Jack Sparrow einführt. Es ist einfach so geil, ey. Wie der da so auf seinem kleinen Gammelkutter da angefahren kommt und das Schiff so im Sinken ist und er noch so mit so einem Eimer das Wasser da raushaut. Und wie er dann an diesem Steg anlegt, ist das Schiff einfach weg. Da guckt nur noch so der Mast oben aus dem Wasser raus.
Und er kommt das gerade so an.
Ja, und das ist so fucking geil, weil es erzählt dir im Grunde alles, was du über Jack Sparrow wissen musst. Entschuldigung, Captain Jack Sparrow wissen musst, ohne dass der Typ auch nur ein einziges Wort von sich geben musste. So.
Das ich habe ganz kurz, ich habe so auch über Fluch der Karibik irgendwie nachgedacht.
Oder?
Gestern. Ja, ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht warum, die Einführung von Jack Sparrow ist auf jeden Fall großartig, ja. Ist auch so eine Figur, die zur Ikone geworden ist, ne?
Voll. Aber dann vergisst man halt, dass ja der Film eigentlich damit anfängt, dass Elizabeth Swann irgendwie so eine 12-Jährige ist und dann wird William Turner da angespült. So, deswegen dachte ich so, ja, kacke, deswegen kann ich den Film eigentlich nicht nehmen. Weil bis wir Jack Sparrow sehen, läuft der Film, glaube ich, schon fast 20 Minuten, ey.
Im zweiten Teil ist es, glaube ich, da singen sie dieses Lied, ne? Kann das sein?
Das ist der dritte Teil.
Ah, das ist sogar der dritte.
Ja, ja.
Wie war das Opening vom zweiten, weißt du es noch?
Da sitzt Elizabeth Swann in so einem Kleid irgendwo rum und es regnet in Strömen.
Ja.
Und Will Turner ist entweder schon auf der Flucht oder kurz davor.
Er rettet sie irgendwie, ne?
Ja, ich meine, also am Ende des ersten Teils verpisst er sich, glaube ich, weil er dann auch schon der Piraterie beschuldigt wird und so. Ja, ja.
Okay.
Genau. Also, mein letzter Pick. Da müssen wir schon wieder zum Krieg zurück. Inglourious Basterds.
Oi.
Once Upon a Time in Nazi-Occupied France.
Wie der Film eigentlich heißt. Ja.
Inglourious Basterds. Ja, was soll man sagen? Also, der Film, wie gesagt, fängt an mit so einer Schrifttafel. Once Upon a Time in Nazi-Occupied France.
Ach, das steht da sogar.
Ja,
das steht. Ach so, da okay. Das war ja, weil das ja eigentlich der Titel mal war, glaube ich, ne, des Films.
Das kann verdammt gut sein, ja. Und dann hat, glaube ich, jemand diesen Fake-Titel geleakt und dann dachte Tarantino, ja, fickt euch, das wird jetzt der Titel.
Ja, er wollte ja drei Once Upon a Time-Filme machen irgendwie, ne? Und der letzte jetzt, der hat ja sogar den Titel.
Das stimmt, ja. Was war denn der zweite? Wollte,
ich glaube entweder Django oder Hateful Eight sollte auch irgendwas mit Once Upon a Time heißen.
Okay. Ja, gut.
Genau.
Wollte er so seine eigene Dollar-Trilogie machen, ne?
Ja, irgendwie so. Es war schon daran angelehnt. Once Upon a Time in the Schieß mich tot.
Na, jedenfalls, wir sind irgendwo, zumindest fiktiv irgendwo in den französischen, ob es jetzt Ebenen oder Alpen sind, weiß ich nicht, ist eigentlich völlig egal. Wir lernen den Milchbauern Lapadit kennen, Monsieur Lapadit. Und plötzlich kommt eine bedrohende Klaviermelodie. Und dann kommt ein Wehrmachtfahrzeug oder sogar ein SS-Fahrzeug die Straße hochgefahren. Und sie wissen alle direkt, oh Kacke, okay. Da kommt der Judenjäger, Zitat Judenjäger Hans Lander, gespielt von Christoph Waltz, fantastisch gespielt von Christoph Waltz, um nach etwas zu suchen. Und daraufhin begeben sie sich alle ins Haus, bis auf den Milchbauern Lapadit selbst. Der nimmt Hans Lander schon vor dem Haus im Empfang. Und dann begeben die beiden sich rein und setzen sich an den Tisch des Monsieur Lapadit. Und da beginnt dann eines der intensivsten Gespräche der Filmgeschichte, zumindest meiner Meinung nach.
Ja. Und was hat's mit der Departe Szene gemein? Auch wieder so eine starke Einzelperformance.
Ach so,
ne?
Ja, klar. Ja, die Dynamik in diesem Gespräch liegt zu jeder Zeit bei Christoph Waltz / Hans Lander. Und jetzt spanne ich wieder den Bogen zurück, weil wir haben gerade gesagt, wir haben schon davon geredet, an welchen Filmorten ich schon war und so.
Ja.
Ich habe vor 2 Jahren mit 2 Freundinnen einen Ausflug in den Osten gemacht, an die deutsch-tschechische Grenze, weil da haben sie nämlich Inglourious Basterds gefilmt, genau diese Szene. Ich habe genau auf diesem Acker gestanden, wo sie dieses Häuschen da aufgebaut hatten.
Was? Das ist, ach so, echt?
Ja, sicher.
Krass, das hätte ich gedacht, dass das in Frankreich war irgendwo.
Nee, das war...
Abgefahren.
Das war...
Bei Görlitz.
War es Leipzig oder Dresden? Auf jeden Fall,
Görlitz?
Wir waren entweder in Leipzig oder Dresden und sind dann von dort aus nochmal fast eine Stunde dahin gefahren. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
In der Lausitz oder was?
Ja.
Ah ja, okay.
Jetzt ist mein Instagram-Account ja leider auf privat, aber da habe ich ja die Fotos, die ich da gemacht habe, hochgeladen.
Ah ja, da gucke ich gleich mal rein.
Wo man noch sehen kann, wie ich da die Shots gematcht habe, sag ich mal.
Wie cool.
Ja. Da hast du sogar drunter kommentiert.
Hab ich?
Ja. Cool, da hast du aber ein ganz besonderes Plätzchen gefunden, hast du da geschrieben.
Habe ich das überhaupt gecheckt?
Ja, aber ich habe das sogar in die Capture reingeschrieben, was das für ein Ort ist. Ja. Safe.
Okay, cool. Da hast du tatsächlich wieder so ein Hollywood-Set.
Ja, jedenfalls Es ist ja so, dass Hans Lander dann relativ schnell mit der Sprache rausrückt. Er ist nämlich auf der Suche nach sogenannten Staatsfeinden, nämlich Juden, und befragt dann Monsieur Lapardite dazu, ja, er befragt sie einfach dazu nach den ganzen jüdischen Familien, die er so aus der Region kennt und wann er die das letzte Mal gesehen hat und so weiter und so fort. Und dann kommt er auch auf die Dreyfusens zu sprechen. Und das ist eine Familie von, weiß nicht, glaube ich, 5 Leuten oder so. Und er befragt, ja, wen kennst du denn da so? Und dann nennt er die ganzen Leute. Und dann fragt er auch nach dem Alter. Und auch das Alter kann er Pi mal Daumen benennen. Und dann sagt Hans Lander ihm irgendwann so, ja, du hast sie doch hier versteckt bei dir, ne? Und dann bricht der Bauer schon in Tränen aus und sagt so, ja, sie verstecken sich unter den Bodendielen und so. Und dann ruft Hans Lander seine Schergen von der SS rein und lässt sie dann leider alle erschießen. Das ist einfach so krass, weil Hans Lander kommt da rein und tut so, als wäre er so eine Art Detektiv, ne? Er hat sogar
Ja.
so eine Sherlock Holmes Pfeife dabei.
Ja.
Diese riesige gelbe Pfeife hat er dabei, so wie Sherlock Holmes sie auch raucht. Und das ist ja alles eine Fassade, weil Hans Lander weiß natürlich, dass sie da sind. Aber er lässt den Milchbauern im Glauben, dass er die suchen würde und nicht kommt, um sie umbringen zu lassen. Und die Dynamik, die zwischen diesen beiden Figuren herrscht, die ist so wahnsinnig interessant, weil Hans Lander lässt nicht nur den Milchbauern glauben, dass er nach denen sucht, dass er nur so einen Anfangsverdacht hat, sondern er lässt ja auch uns, das Publikum, glauben, dass es so ist. Aber dabei weiß er es einfach. Er spielt mit dem Milchbauern wie, weiß ich nicht, wie eine Katze mit der Maus. Und das ist einfach so geil geschrieben. Und bei der Szene kriege ich jedes Mal Gänsehaut.
Also ich war fix und fertig nach dieser
Ja, voll.
Eröffnungsszene. Und man muss noch mal dazu sagen, ne, da kommt eine so musikalisch unterlegte Sequenz, ne, mit den Titles auch. Und also Cast und Crew wird ja eingeblendet und
Ja.
alles so in den Schrifttypen vorhergegangener Tarantino-Filme, lustigerweise, ne?
Ach
Also dann
ja,
hast du zum
okay.
Beispiel, ja, der Titel Inglourious Basterds ist ja dann, weiß ich nicht, ob das ein eigener Schrifttyp ist, aber dann zum Beispiel kommt der Name Brad Pitt, dann kommt Daniel Brühl und das sind dann immer so die Schriftart von Kill Bill, die Schriftart von Pulp Fiction. Also das ist auch ein sehr nettes Detail, aber ich war fix und fertig. Als diese Szene zum ersten dachte ich, wer zum Teufel ist dieser Typ? Wer ist Christoph Waltz? Wer ist dieser Typ, der den spielt?
Ja.
Den Hans Lander?
Ja.
Und warum kann der so gut Deutsch? Das war so meine erste Reaktion. Wo zum Fuck hat er diesen Typen her? Ne? Das war so mein erster What the fuck-Moment. Und das, was du eben gesagt hast, ich glaube, es kann natürlich auch sein, dass Lander dem Monsieur Lapardite irgendwie versucht hat, die Chance zu geben, die versteckten freiwillig herauszurücken, ne? Zu sagen, ja, die sind hier. Ist okay, du hast mich erwischt, ne? So mehr oder weniger. Oder eben, es ist sein sadistisches Spielchen, ne? Dass er da
Safe,
wirklich
ja.
zu Ende spielen will, ne?
Das ist ein sadistisches Spielchen. Das ist ja genau wie in der Szene, die wir später im Kino haben, mit diesem Buongiorno.
Ja.
Wo,
Stimmt, stimmt, stimmt,
ja.
stimmt, stimmt, stimmt. Er sagt ja auch, Mann, ich kann nichts dafür, ich bin einfach gut darin, ne?
Ja.
So sagt er das ja indirekt zu Lapardit, glaube ich auch, ja. Also es ist kein Zufall, dass ich jetzt hierher geschickt wurde.
Jedenfalls ja auch, also später auch in dieser Kinoszene, ne, da sagt ja Bridget von Hammersmark, klanghafter Name, klangvoller Name,
Operation Kino.
ja, genau, sie habe sich beim Bergsteigen das Bein gebrochen.
Ja.
Und da kriegt er so einen übelsten Lachflash.
Ja.
Und er lacht sie ja nicht aus, weil die so blöde war, sich bei einem
Nein.
Bergsteigen das Bein zu brechen, sondern weil er genau weiß, dass sie in dieser Bar war und ihm gerade so einen Schwachsinn erzählt,
Ja,
dass er sich
ja.
einfach vor Lachen nicht mehr zusammenreißen kann.
Es ist so
Er
unangenehm.
spielt so mit diesen Leuten, das ist so geil.
Ja.
Und ich muss leider sagen, es ist schade, dass ich das Gefühl habe, dass die allermeisten Leute das vielleicht nicht so sehen, weil sie sich darüber keine Gedanken machen.
Ja.
Aber diese Rolle ist so dermaßen geil geschrieben. Das ist wirklich der beste Charakter, den Tarantino je geschrieben hat, finde ich.
Wahrscheinlich schon, ja. Und die meisten wissen es wahrscheinlich, der Film hätte fast nicht
Wäre fast nicht gedreht worden, weil Tarantino keinen Darsteller gefunden hat, der so gut auf Hans Lander gepasst hat.
Ja.
Ganz, ganz kurz vor Abbruch der Vorproduktion ist anscheinend Christoph Waltz ins Casting marschiert. Gesagt, klar, ich kann Deutsch, ich kann Englisch, ich kann Französisch, ich kann Italienisch fließend. Was soll ich machen? Wo muss ich hin?
Ja.
Und dann ging's los.
Das ist auch so geil. Ne? Der einzige Mensch, der einen Tarantino-Film verhindern kann, ist Tarantino selbst, indem er eine Figur schreibt, wo er echt verlegen ist, die besetzen zu können.
Ja. Gut, da kannte er den aktuellen Papst noch nicht, ne? Der kann ja auch alle möglichen Sprachen sprechen. Ja.
Stimmt. Ja, aber also meine Fresse, also jedes Mal, wenn ich diese, also jedes Mal, wenn ich diese Einstiegsszene sehe, dann läuft es mir eiskalt den Rücken runter.
Das ist wahrscheinlich auch der beste Opening-Scene dieser, über die wir heute gesprochen haben, muss ich schon sagen. Und es ist halt echt wenig Effekthascherei, es ist einfach starke Einzelperformance und ein unfassbar guter Dialog.
Voll. Absolut.
Auch dieses, ne, dieses angedeutete was ist es für Elise, ne?
Ja.
Beethoven. Diese angedeutete Beethoven-Musik dazu. Es ist schon...
Das ist halt interpretiert von Ennio Morricone, ne? Wo ich das Gefühl habe, dass Tarantino viel übrig haben muss für dieses Stück, weil das, wie wir werden es in Django Unchained ja nochmal hören.
Stimmt.
Ja.
Es ist ja ein Duell, ne? Es ist ja inszeniert wie so ein Italo-Western.
Ja.
Auch durch die Musik von Morricone, stimmt. Jetzt so das, es ist.
Ja.
Da steckt tatsächlich noch viel mehr drin.
Ja, das hat Tarantino ja aber auch selber gesagt, so ganz echt.
Hat er gesagt.
Das ist ein Spaghetti-Western, der im Dritten Reich spielt, ja.
Ja, aber ich liebe diesen Titel, diesen Text auch, was du gesagt hast. Das ist einfach so, ja, so eine Wortgewandtheit einfach, ne, von Tarantino. Das einfach so auszusprechen, Dinge auszusprechen.
Absolut, ja.
Das, was die Figuren da in dieser Opening-Sequenz ja auch machen. Sie sprechen relativ offen miteinander und geben aber nie wirklich so ihre eigentliche Agenda preis, ne? Sondern
das stimmt, ja.
Die lügen sich da beide gegenseitig die ganze Zeit ins Gesicht, so gefühlt, ja.
Auf jeden Fall.
Wunderbar. Wunderbar, Tarantino hier jetzt auch nochmal zu haben, ja. Wenn du Tarantino sagst, dann sag ich halt Nolan, ne? Ja. The Dark Knight, die Opening-Sequenz, Banküberfall, viele Joker. Viele Jungs mit Masken und auch so ein Ticken im Hintergrund. Ne? Man hat die ganze Zeit so ein Ticken. Da hat Hans Zimmer das, glaube ich, auch zum ersten Mal gemacht, dass er eben so eine Art Takt mit eingebaut hat in seine Musik. Und uns hier so eine wunderbare Einführung dazu gibt, was uns hier so im Verlauf des Films erwartet. Also nichts ist so, wie es scheint. Mir war nicht so ganz klar, ob hier jetzt der Joker dabei ist oder nicht. Ich habe es so ein bisschen vermutet. Ich habe es ein bisschen geahnt, dass er hier vielleicht einer ist, der unter der Maske steckt. Aber das zeigt sich auch erst ganz zum Schluss. Ne? Und ich meine, der Film fängt ja auch damit an. Ne? Der fängt mit dieser langsamen Fahrt auf Heath Ledger an. Man sieht ihn von hinten da stehen. Man weiß nicht, dass es Heath Ledger ist. Fährt so ran, bleibt bei dieser Maske stehen. Er hat diese Tasche bei sich. Ne? Und der steigt, glaube ich, in ein Auto. Und dann geht es schon sofort los. Ne? Die nähern sich dieser Bank, machen da den... schalten da die Alarmanlage aus, schalten den Strom aus oder was auch immer. Und machen ihr Bankräuber-Ding.
Genau.
Und was klauen sie? Sie klauen das Geld der Gangster.
Das markiert ist, glaube ich, sogar. Das.
Und hier ist halt auch schon der erste clevere Streich vom Joker, nämlich eben hier viele Joker zu haben und sich nicht selber alleine irgendwie ins Fadenkreuz zu bringen, sondern einer von vielen zu sein, ne?
Ja. Ist ja auch geil, ne? Sie reden ja am Ende sogar schon über den Joker.
Ja, ja, stimmt.
Sie reden Spinner, der sich schminkt und so.
Genau. Und eben in diesen Zweierteams, einer soll den nächsten umbringen, ne?
Ja.
Wenn er fertig ist mit seiner Arbeit, ja. Ja, großartig, großartig. Nee,
Ja, es
also
ist
das hat
einfach
mich.
fucking geil, ja.
Ja, es ist einfach eine großartige Einführung von
Mega.
Charakteren, von Spielregeln und von der Art, wie der Joker eben arbeitet, wie er, was so, ja, was so seine Mission ist, ne? Und es ist halt auch irgendwie so anders, ne, als der Film selber. Ich finde, dass dieses Opening, das setzt sich auch so ein bisschen vom Film selber ab, von dem ganzen Tonus, den der Film nachher hat.
Ich glaube, vielleicht unterscheidet sich das im Ton deshalb so ein bisschen, weil es tatsächlich eines der seltenen Male ist, wo der Joker seinem Opfer wirklich gegenübersteht. Weil er ist hier direkt in der Bank, zum Beispiel mit diesem komischen, mit diesem einen Bankmitarbeiter, der selbst die Schrotflinte rausholt und sich gegen die wehrt und so, und er steht
Ja.
dem gegenüber. Und dann
Der
sehen wir
steckt ihm
ihn.
dort, ja.
Ja, er steckt ihm die Granate in den Mund, genau. Die Rauchgranate, so. Und dann sehen wir ihn nochmal bei dieser komischen Spendengala da von Bruce Wayne. Aber ansonsten sehen wir ihn mit seinen Opfern fast immer nur interagieren auf irgendwelchen Videos, die er selbst aufgezeichnet hat. Oder halt mit diesem Mob, mit diesem Gangster-Mob, aber das sind ja jetzt nicht direkt Opfer. So. Eigentlich
Nee,
verarscht
die
er die
sind.
Leute immer hauptsächlich aus dem Hintergrund. Ja. Ist mir aber auch irgendwie so, da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht. Das kam mir ja auch, als ich den jetzt erst vor kurzem wieder im Kino gesehen habe.
Also wie, ich hab's jetzt aber nicht ganz gecheckt, was du meinst, er ist.
Er ist selten selbst am Tatort. So.
Ach so,
Er ist
ach
eigentlich
so,
eher
ach
immer
so,
versteckt
ach
und
so.
bedeckt.
Ja, okay. Das, also er instruiert Leute, macht
Genau.
Pläne,
Genau.
und letztlich passiert das dann oftmals, passieren die Dinge so, wie er sich das vorgestellt hat, wie er es geplant hat, aber er ist dann eigentlich gar nicht mehr zugegen, ne?
Genau,
Ja.
ja.
Okay, ich verstehe. Ja. Und tatsächlich, ja, in dieser Opening-Scene, da wird er selber aktiv, ne? Aber
Genau.
vielleicht ist das auch so der Beginn seines Schaffens, ne? Dass er sich dann erst seine Crew zusammenstellt, ne? Und dass da wirklich wie so ein, dass das hier wie so ein Prolog funktioniert, also ein Prolog im eigentlichen Sinne, dass wir hier tatsächlich auch wissen, okay, hiermit beginnt ja auch dann tatsächlich der große Plan, ne? Aber stimmt, das, was du gesagt hast, das ist vollkommen richtig, ja. Er ist hier tatsächlich selbst sehr aktiv und macht sich die Hände schmutzig, ne? Ja.
Genau das, ja.
Genau das,
Macht
ja.
sich vor Ort selbst die Hände
Ja.
schmutzig, ja.
What doesn't kill you simply makes you stranger, das sagt er da, genau.
Genau, ja.
Und hat diese Maske, dieser Shot, der ist auch so großartig.
Ja, Mann. Das ist wirklich geil.
Stranger und grinst sich einen ab. Ja. Wunderbarer Schlusspunkt, würde ich sagen. Liebe Leute, ich hoffe, euch hat, oder wir hoffen, euch hat unsere Auswahl an Opening-Sequenzen gefallen. Lasst uns gerne ein Abo da oder lasst es uns wissen, was wären eure Picks gewesen. Schreibt uns gerne via Instagram eine DM. Und ja. Wie schon erwähnt, die Final Destination Folge kommt.
Yes, die kommt.
Wir haben alle Teile gesehen. Ich freue mich auch schon mit Niklas, mich da ausführlich drüber auszutauschen.
Oh ja.
Und also über die drei brauchbaren Filme.
Yeah.
Die anderen drei, da müssen wir mal gucken. Nein, ich verrate jetzt noch nichts. Ich nehme jetzt noch nichts vorweg.
Schauen wir mal, welche drei Filme die brauchbaren sind und welche nicht.
Jawohl.
Alles klar.
Ich bin schon gespannt.
Ja, ich auch.
Ja, liebe Leute, in diesem Sinne.
Ich würde sagen, viel Spaß beim Filme schauen, beim ins Kino gehen, beim Serien schauen. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, guten Ritt. Ciao.
Ciao, ciao.